Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 674. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschöne guten Tag, der Kai.
Hallo.
Ja, Kai, wir hatten von letztem Mal noch etliche Fragen übrig. Da warst du nicht beim Fragen-Podcast dabei, da war der Markus dabei. Wir haben nicht alle geschafft. Jetzt holen wir die nach und außerdem sind auch noch einige neue mit dazugekommen. Und ja, es ist viel los momentan. Ne? Wir hatten letzte Woche natürlich den großen John Cena Heel-Turn, was nun Podcast. Jetzt unter der Woche noch die Review zu AEW Revolution. Wir haben WWE 2K gehabt. Also wir können
uns hier Roadblock auch noch, die Hardys bei NXT.
Jo. Ganz, 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 ganz viel gerade. Wir können uns nicht beschweren und von meiner Seite aus private Ankündigung, ne? Das letzte Mal hier ohne Ring am Finger. Also wenn ihr den Podcast hier hört, dann bin ich auch schon verheiratet. Hm. Auch eine ganz schöne Sache. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ein großes Dankeschön an all die lieben Menschen auf Patreon und auch Steady und nein, nur bei den beiden Portalen, weil bei YouTube gibt es keine Jahresmitgliedschaften. Aber ich wollte mich da nochmal ganz explizit bei denen bedanken, weil gerade Anfang des Jahres sind ganz viele quasi Jahresabos verlängert worden. Und das hilft uns immens. Und deswegen auch hier Dankeschön an all die Leute, die da uns unterstützen, die da den Weg mit uns mitgehen. Tatsächlich sind die Jahresabos für uns wirklich sowas wie das Rückgrat, wie man so schön sagt, ne, für das ganze Projekt. Deswegen, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, gerne auch mal da schauen. Ist teurer, aber zugleich billiger. Das heißt, wenn ihr wisst, dass ihr ohnehin ein ganzes Jahr Headlock Premium hören möchtet, da gern vorbeischauen. Aber an der Stelle nochmal ohnehin ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen und natürlich auch da an die YouTube-Community, die da natürlich auch ebenfalls wächst und gedeiht. Jetzt in den letzten Wochen hat sich da auch tatsächlich einiges getan. Das finde ich sehr, sehr fein. Aber heute, lieber Kai, stehen erstmal die Fragen auf dem Plan. Ihr wisst, Fragen könnt ihr einschicken an fragen@headlock.de. Aber der gängigste Weg ist natürlich eigentlich unser Discord inzwischen. Da gibt es den Hashtag AskHeadlock. Und dann kann ich hoffentlich auch die Fragen erkennen und dann eben hier auch mit aufnehmen. Kai, wir haben noch etliche Fragen natürlich mal wieder zum Thema John Cena bekommen. Also der Heel-Turn treibt die Leute um, auch da teils in die eine, teils in die andere Richtung. Die Frage ist, gegen wen wird er noch im Jahr wresteln, lieber Kai? Und jetzt der Studio Radio Kosovo uns geschrieben, er würde gerne John Cena gegen Bron Breakker im Ring sehen. Was würdest du davon halten? Und was würdest du auch davon halten, wenn John Cena auf seiner Abschiedstour hier noch die IC Championship gewinnen würde und damit Grand Slam Champion würde?
Ich glaube, wir haben alle so eine gewisse Liste im Kopf mit bestimmten 10 Namen, wo wir sagen, ach, den würde ich gerne gegen Cena sehen. Und gerade wenn man jetzt auch sagt, okay, jüngeres Talent, ne? Also ich denke auch so, wie es dann damals war mit der John Cena Open Challenge, die ja wirklich sehr stark war, hätte ich hier auch Bock auf ein Match gegen Bron Breakker, der ja auch, wie ich nicht müde werde zu sagen, echt in meinem Ansehen gewachsen ist. Und es wäre eigentlich eine vertane Chance, aus Cena nicht auch Grand Slam Cena zu machen, oder? Also klar, das sagen wir natürlich auch bei Sheamus. Und ich sag mal, du hast auch nur eine gewisse Anzahl an Jahr in so einem Jahr. Also ja, wenn wir jetzt sagen, natürlich hier die Nummer 17 gibt's noch und dann noch John Cena Faceturn und dies und das und jenes, muss man halt mal gucken, wie man da alles unterbringt. Wird, glaube ich, schwieriger, wenn John Cena so auftaucht wie in den ersten 3 Monaten des Jahres. Also mal gucken, wie das so ist. Aber allein natürlich für die Recordbooks, mach die 17 voll, mach John Cena zum Grand Slam Champion. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ja, ich fände das alles cool. Ist das logistisch von der Zeit her umsetzbar? Weiß ich nicht, schwierig. Aber ich sag mal, also falls du es bei einem machen kannst, dass er jetzt sagt, ich bin jetzt einfach nochmal für 2 Wochen Intercontinental Champion, dann kannst du es mit John Cena machen. Und dann ist es auch komplett egal. Weil ich habe es auch schon letzte Mal gesagt, du kannst in diesem Farewell-Jahr, da kannst du auch viel machen, da kannst du auch mal schneller Face wieder turn. Dann sagen die Leute, ja, wir haben ja nur dieses Jahr, komm, ist doch egal.
Ich finde, man sollte es mit den Titeln nicht übertreiben. Ich glaube, John Cena braucht die IC Championship nicht. Und auch wenn es für ihn schön wäre, Grand Slam Champion zu werden, ich glaube, dieser Rekord, der thront doch über allem. Das wäre dann so, hey, guck mal, der ist jetzt Rekord-Champion. Ach ja, und der ist übrigens auch noch Grand Slam Champion geworden. Ich glaube, er braucht das nicht. Wäre es ein schöner Moment? Ja, braucht er's? Nee. Will ich das sehen? Nee. Brauche ich nicht unbedingt. Das IC Championship ist für die jungen Leute da und Da kann natürlich John Cena ruhig mal einen Bron Breakker herausfordern. Warum denn nicht? Aber dann soll er sich auch hinlegen. Vielleicht auch als Babyface dann wieder, ne? Weil wir erwarten ja alle so ein bisschen Titelwechsel bei WrestleMania, einen Heel John Cena Run und dann eben auch der Titelwechsel und dann vielleicht sogar der Turn dann auch gegen The Rock und dann werden wir sehen, wohin da die ganze Geschichte läuft. Und hier der Kollege fragt auch noch, WWE hat ja noch kürzlich neues Cena-Merch präsentiert. Ja, macht WWE das, um noch ein wenig Geld abzukassieren oder sehen wir dann John Cena im neuen Look? Das ist ja gerade die Frage, die wir uns alle stellen, Kai. Wie wird John Cena aussehen, wenn er zum Beispiel nächste Woche unter demselben Dach wie Cody Rhodes ist?
Ja, in Brüssel. Da wird wild in Brüssel gechillt. Also ich sage mal, Geld ist, glaube ich, immer eine sehr große Motivation. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ansonsten, es wird sich zeigen in den kommenden Wochen, weil wir haben da ja auch schon drüber spekuliert im John Cena Heel-Turn-Podcast. Da sind wir da ja auch sehr stark drauf eingegangen. Es wird sich jetzt zeigen. Also es kann auch sein, dass er jetzt nochmal so nochmal normal auftaucht und dann ändert sich ein bisschen was. Also so eine Entwicklung, die passiert jetzt auch vielleicht auf der Road to WrestleMania. Wir werden sehen.
Ja, ich habe ja gesagt, ich würde gerne, wenn wir einen John Cena Heel haben, würde ich auch gerne einen anderen John Cena sehen. Vielleicht in Schwarz, so wie es damals Hulk Hogan gemacht hat, nachdem er zur NWO geturnt ist. Irgendwas muss man da machen. Warum man jetzt Merch rausbringt? Ey, John Cena ist nicht mehr so lange da. Es gibt noch immer genug John Cena Fans. Teil davon braucht jetzt neues Merch, weil sie alles verbrannt haben nach dem Heel-Turn. Nimm die Kohle mit, soweit es geht. Und das ist ja auch ein Motto, was WWE TKO die letzten Wochen und Monate sehr, sehr klar ausgezeichnet hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Du hast gerade eben schon die Hardy Boys angesprochen. Die sorgen ja gerade bei NXT und natürlich auch bei TNA für Furore eigentlich. Also die sind wirklich omnipräsent gerade. Und da gab es gleich mehrere Fragen dazu. Und da hat der Showstopper gefragt, nachdem die Hardys vor kurzem bei NXT zu sehen waren, also jetzt diese Woche auch wieder, denkt ihr, die WWE gibt ihnen noch einen letzten Run im Main-Roster und was würdet ihr davon halten? Gut oder besser nicht?
Also ich gehe stark davon aus, dass sie noch einen Main-Roster-Run kriegen, einfach weil es die Hardys sind. Ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, die so viele Chancen bekommen wie Jeff Hardy. Generell irgendwo, überall, egal wo. Wir werden es noch bekommen. Ich hoffe, dass man das dann auch würdevoll zu Ende bringt und dann sagt, okay, das war jetzt gut, weil wir uns an die letzten 2,5 Runs der Hardys im Main Roster, das war irgendwie nix.
Auch bei AEW war es nix.
Auch bei AEW war es nix. Bei TNA haben sich jetzt wieder halt so ein bisschen gefangen, ne?
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Und natürlich klar, also, ne, die Hardys sind immer noch eine Attraction, dann kannst du dir auch bei TNA einfach die Bells geben und sagen, ah, guck mal hier, auf einmal hast du automatisch mehr Augen auf ein Produkt. Also TNA profitiert ja gerade links und rechts von allen möglichen Sachen. Die Hardys, Joe Hendry,
die Kooperation?
Ja, die Kooperation mit WWE. Von daher nimm das auch mit. Aber ja, ich denke schon, dass wir sie nochmal kurz im Main-Roster sehen werden. Aber ich brauche da jetzt auch nicht wieder so ein Delete hin und her. Mach einfach nochmal so ein Best-of, ne? Und dann ist gut.
Ich finde ja die Leistungen der Hardys stehen und fallen ja wirklich auch mit den Gegnern, mit denen sie im Ring stehen. Wir haben es jetzt gesehen bei NXT Roadblock mit Fraxium. Das hat super funktioniert. Ich finde, das war ein ganz geiles Match, was die abgeliefert haben, mit viel Dramatik. Und natürlich konnten da Fraxium wirklich auch die Schwächen der Hardys, die sie halt mittlerweile einfach nur mal haben. Also also Jeff Hardy ist ein Jahr älter als ich. Und Matt Hardy, der ist doch auch schon über 50, ne? Und dass die überhaupt noch sich so bewegen können, ist nach dem Lifestyle und auch nach dem Wrestling-Stil wirklich auch noch ein Wunder. Und Fraxium haben das jetzt zuletzt sehr, sehr gut gecovert. Und man wird die mit reinbringen. Klar wird man die mit reinnehmen. Das wäre eine Schande, wenn man das nicht machen würde. Das ist ja auch dumm, weil auch hier, wir haben gerade angesprochen, warum neues Cena-Merch. Es sind Leute inzwischen wie du und wie ich, die schon ein bisschen länger dabei sind, die gerne die Nostalgie nochmal haben wollen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es unruhig ist, kennen wir das. Da gehören sowas mit dazu. Und damit wird WWE auch nochmal Geld verdienen. Und außerhalb des NXT-Kosmos natürlich auch nochmal Geld verdienen. Deswegen wäre man dumm, wenn man das nicht machen würde. Ich glaube, auch Matt Hardy hat, glaube ich, letztens im Interview mit Chris Van Fleet gesagt, so ja, das wird auf jeden Fall kommen. Und ich gehe da fest von aus. Wie würde ich es machen? Setz den junge, hungrige Tag-Teams vor, lass von mir es nochmal gegen die Motor City Machine Guns antreten, von mir es nochmal gegen Pretty Deadly, was ein schönes Comedy-Match wäre, gegen die Garzas. Ich würde die bei SmackDown einsetzen, weil da gerade so ein bisschen mehr Tag-Team im Fokus steht. Nochmal gegen DIY, ganz im Ernst, Hardys gegen DIY, Würde ich nehmen. Mach ein Three-Way draus, dann kannst du noch ein bisschen um die Schwächen von den Hardys drumherum arbeiten. Das meine ich übrigens gar nicht negativ mit Schwächen. Das ist halt einfach nur mal so. Man wird älter, der Stil, den die Hardys gefahren sind, die kannst du nicht auf ewig fahren. Kennst du die ganz frühen Ausschnitte, weil ich das letzte noch bei Facebook oder sowas, ich bin alt, ich bin auf Facebook, nicht TikTok, gesehen habe. Kennst du die ganz alten Ausschnitte von Jeff Hardy?
Ja.
Wo der wirklich so aus dem Rennen aufs Top-Rope springt und Flips nach drinnen und draußen springt und keine Ahnung was,
irre. Naja, und auch diese Sachen dann auch noch, ich weiß nicht, Anfang 2000er gegen American Badass Taker, dieses Leitermatch, was er zum Beispiel hat, wo dann da rennt auf die Barrikade drauf oder sowas, also yep. Und man muss natürlich auch sagen, auch Matt Hardy, schon vor 15 Jahren mittlerweile, also auch in dieser Smackdown-MVP-Witzig-Zeit, auch da hat er sich schon steif bewegt, ne?
Ja.
Und das wird nicht besser, wenn du ganz viele Legdrops springst und dann noch 15 Jahre weiterhin Legdrops springst. Also hat er auch irgendwann ein bisschen mit aufgehört, macht auch Sinn, hat er ja diesen Elbow dabei gezeigt, ne? Aber sowas hinterlässt Spuren.
Ja, ja. Er hat auch in dem Interview gesagt, dass es war dieses Cage-Match gegen Edge damals, wo er den Legdrop von ganz oben.
Vom Käfig, ne? Ja.
Er meinte so, danach ging's. Und also da, die Stunden danach war es okay. Am nächsten Morgen konnte er sich nicht mehr bewegen und hatte wirklich auch über mehrere Wochen so ein Kick im Bein. Also so, ne, dass er gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und ab dem Zeitpunkt hat er gesagt, nee, ich muss jetzt nicht jedes Match den Second Rope Leg Drop zeigen, sondern ich kann das auch anders machen. Ich kann auch die Publikumsreaktion auf eine andere Art und Weise ziehen. Ganz wichtig. Das ist nämlich auch eine Lektion, die er gelernt hat, als er jung gewesen ist. Das ist ja auch was gerade heutzutage im Indie-Bereich sowas ist oder auch.
Hat Jeff Hardy nicht gelernt.
Der hat leider aus dem Extremen halt sein Gimmick gemacht und das ist, ja, obwohl er sich auch schon zurückgenommen hat, ne? Und viele Sachen gehen halt auch einfach nicht mehr, ne? Es ist einfach so. Das ist auch mal so eine sehr beliebte Frage bei Chris Van Fleet. So, gibt's Dinge, die du heute nicht mehr machen kannst? Und hat auch letztens AJ Styles doch gefragt.
AJ Styles auch AJ Styles ein gutes Interview, wo dann, glaube ich, wo ging's darum, um welchen Move nochmal? Diesen
Spiral-Tap.
Genau, Spiral Tap, genau, das war's, ja.
Ja, ja. Und das dachte auch so, da müsste ich erstmal nochmal ein paar Wochen lang hier
üben.
Ja, ja, nochmal zu den Gymnasts gehen, ne, zum Bodenturnen, damit ich wieder die Bewegungsabläufe rauskomme. Der ist ja auch viel schwerer heutzutage, als er damals gewesen ist, darf man auch nicht vergessen. Zurück zu den Hardys. Der Chris 89 hatte ich nämlich noch gefragt, wie bewertet ihr das Comeback der Hardy Boys? Eher ein Downfall, weil sie als waschechte WWE-Legenden nur über den Umweg Kooperation mit TNA reinkommen oder als Rehabilitation alternder Stars nach den eher schwierigen letzten Jahren bei AEW, Indies, WWE? Tu mich da noch etwas schwer, wie ich das finden soll. Kai, wie findest du das?
Man muss ja sagen, ne, also wenn man jetzt wirklich sagt, wir gehen jetzt mal so, boah, keine Ahnung, 8 Jahre zurück, da hatten die ja wirklich eine gute Zeit in den Indies und eine gute Zeit bei Ring of Honor. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel an diesen Ladder War gegen die Young Bucks denken, den sie ja einen Tag vor dem Mania Comeback gemacht haben. Also, die Hardys waren krass zu der Zeit bei Ring of Honor. Ne? Dann auch gerade mit diesem Broken Matt Hardy Gimmick, was dann noch dann teilweise kam, nochmal so, was auch schon mittlerweile 10 Jahre oder so her ist.
Sehr lange her, ja.
Ja, also ich glaube, wann war es 16, 17 oder so um den Dreh. Und du hast ja auch gesehen, die hatten ja auch immer mal wieder ihre WWE-Comebacks. Ne? Und das hat denen ja auch teilweise nichts gebracht. Dann hatten sie ihre AEW-Runs, das hat nichts gebracht. Ich find's eigentlich ganz gut, so wie es jetzt ist, wenn ich ehrlich bin. Weil du merkst auch, es gibt auch, was diese Allstars, haben wir gleich auch noch mal eine Frage zu, was diese Allstars angeht, da gibt's halt auch Level mittlerweile. Ne? Weil du merkst sowieso, die Leute wresteln irgendwie länger und die können auch länger wresteln. Ne? Ich würde aber auch, was jetzt so diese Matches selbst angeht, ich würde auch ein Edge, ein Cope, hast du den Namen, ein Christian Cage, ein CM Punk oder sowas, würde ich halt auch nochmal auf ein anderes Level stellen, als jetzt zum Beispiel die Hardy Boys. Mhm. Auch was so dieses In-Ring-Work angeht, wo du merkst, okay, das geht trotzdem noch besser. Du merkst natürlich allen an, ja, die sind jetzt nicht mehr Mitte 30, aber da gibt's auch nochmal Unterschiede zwischen. Von daher finde ich, dass die Hardys da, wo sie jetzt sind, eigentlich ziemlich gut aufgehoben sind.
Ich habe mich sehr gefreut über das Comeback der Hardy Boys bei NXT, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, auch glaube ich im letzten Magazin, habe ich das schon erwähnt, so, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil die Reaktion ja auch so geil gewesen ist auf die. ich finde das aktuell absolut in Ordnung. Die sind sehr, sehr prominent bei zwei großen Brands, bei TNA und bei NXT aktuell zugegen. Schau dir die Quoten von NXT an. Das ist nicht der kleine Laden mehr, ne, der nur mal so im Hinterhof auf dem Network geschaut wird.
Also auch da muss er sagen, auch wenn du dir natürlich auch so YouTube-Numbers anguckst, TNA ist da aktuell teilweise, je nachdem, was für ein Segment das ist, größer als AW, ne?
Mhm.
Also auch jetzt vielleicht nicht die Hardys, aber auch dieses Joe Hendry Elijah Ding, das hat da innerhalb von einem Tag über 1 Million Aufrufe.
Ja.
Also da sind große Sachen bei. Klar, du hast da auch die Videos, die haben irgendwie 60.000, ne? Aber TNA hat aktuell echt gute Zahlen.
Ja, und Momentum, das kommt eben auch noch dazu. Deswegen sehe ich das nicht als Downfall oder sonst irgendwas, sondern die beiden, die sind jetzt auch wieder fit. Das ist auch was ganz Wichtiges. Die scheinen auch, also gerade eine Jeff Hardy, auch psychisch wieder auf in einem guten State of Mind zu sein, um das einfach so auszudrücken. Haben ihr Leben quasi mit auf die Reihe gekriegt, kämpfen gerade nicht mit irgendwelchen schweren Verletzungen. Es ist doch alles gut. Also ich finde das nicht verwerflich, was da gerade passiert. Die Matches sind gut. Du kannst um die Limitationen der Leute aktuell noch gut herumarbeiten. Passt doch. Also die sind smart genug, um das entsprechend aufzubauen. Das passt dann für mich in diesem Fall auch. Und ja, wie du jetzt gerade eben schon angedeutet hast, wir hatten noch ein Thema oder eine Frage zum Thema Allstars. Und da hat der Ultimate Warrior gefragt, wie sollte man generell mit Allstars umgehen? Das war ja auch noch bezogen auf Elimination Chamber, aber auch auf WWE und AEW. Ab wann ist man ein Allstar? Wie kann man diese einsetzen, um Talente zu pushen? Ruht man sich zu viel auf deren Status aus? Das ist eine sehr große Frage, aus der man fast den einen oder anderen Podcast hätte machen können, Kai.
Ich habe mir noch überlegt, weil wir hatten ja wirklich lange Zeit dieses Part-Timer-Problem, ne? Und ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, Part-Timer und Allstars ist nicht synonym zu verwenden. Weil wir hatten diese Sachen wie zum Beispiel ein Brock Lesnar oder auch ein Goldberg, wo du sagst, okay, die kommen jetzt für Mania, die kommen jetzt für Saudi-Event und machen
Undertaker.
Da ihr Undertaker und machen da ihr Match und nehmen auch anderen Leuten die Spots weg. Du hast es natürlich auch jetzt immer noch teilweise, dass Leuten die Spots weggenommen werden, muss man ganz klar sagen, weil manche Leute nicht so präsent da sind. Aber ich würde trotzdem auch gerade die Namen zum Beispiel Cope, Punk, Christian Cage, würde ich zu Allstars zählen, weil die sind alle über Mitte 40.
Jericho.
Geht eher so auf 50 zu. Jericho zum Beispiel. Aber die wresteln ständig. Ne? Also klar jetzt, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, je nachdem, wie es halt so Storyline-mäßig gerade ist, ne? Aber auch da, auch ein Punk müsste nicht alle 2-3 Wochen bei Raw catchen. So. Und auch ein Cope müsste nicht alle 2-3 Wochen bei AW catchen. Aber das machen die, und das hatten wir bei den Part-Timern, deswegen auch bewusst Part-Timer, weil die nicht die ganze Zeit da sind, hatten wir das nicht. Weil, ne, Cope, Punk, das sind alles feste Rostermitglieder. Die sind ja nicht nur da, wenn jetzt gerade Road to WrestleMania ist. Von daher finde ich den Einsatz, also ich persönlich aktuell ziemlich gut, da du wirklich auch Leute hast, die davon mit profitieren. Ne, die Frage ist, wie ist das jetzt im Großen und Ganzen gesehen? So, ein Drew McIntyre kommt, dann muss man auch ganz klar sagen, auch ein bisschen unter die Räder, obwohl er ein sehr gutes letztes Jahr hatte.
Ja.
Aber für den hat man einfach keinen Platz gerade. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Und dann muss man eben nur gegen Damian Priest kämpfen oder auch jemand wie Damian Priest, der eigentlich ein gutes Jahr hatte, ist jetzt auch wieder in Anführungsstrichen egal geworden, weil natürlich, du hast halt einen John Cena da, du hast einen Punk da, du hast jetzt aber auch noch Roman, der auch Roster-Mitglied ist, aber teilweise weniger wrestelt als die sogenannten Allstars, muss man ja auch ganz klar sagen.
Roman hat ein Luxusleben, du.
Ja. Also, deswegen, ich finde, man geht da eigentlich einen sehr guten Weg und auf dem Status ausruhen ist für mich ein bisschen zu einfach, weil es sind eben nicht mehr die Part-Timer, sondern es sind feste Roster-Mitglieder.
Es gibt natürlich Ausnahmen, so The Rock ist natürlich zum Beispiel eine Ausnahme, die hier reinspielt, ne? Der
The Rock ist aber auch, also der ist ja nicht mal Part-Timer, weil dafür muss man irgendwie ein bisschen mehr wresteln als einmal alle 8 Jahre.
Das stimmt. Nein, deswegen, also derzeit ist das alles noch auszuhalten. Wir hatten das schon mal viel, viel stärker. Und ich finde, man sieht auch, dass man sowohl bei WWE als auch bei AEW mit den alten Semestern, die nun mal da sind, versucht tendenziell eher jüngere Leute damit einzubinden. Wir haben es bei Sting gesehen, da hat man es mit Darby Allin versucht, hat auf der einen Seite funktioniert, auf der anderen Seite aber nicht funktioniert, was auch an der mangelnden Storyline-Kontinuität immer wieder bei AEW hapert. Wir haben es aber auch zum Beispiel gesehen bei dem Christian Cage, von dem damals auch ein Jungle Boy zum Beispiel massiv profitiert hat. Wenn wir zu WWE rübergehen, zum Beispiel auch da, ne, The Rock, der Run von Cody wird sich dann im Endeffekt daran messen lassen. Ne? Wäre WrestleMania 40 so groß gewesen, wenn The Rock nicht dabei gewesen wäre? Nee, nicht wirklich. Und ich glaube, das ist halt der springende Punkt. Die dürfen nicht Dreh- und Angelpunkt sein. Die dürfen auch nicht ständig die Titel nur halten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass die Titel nicht blockiert werden und dass die Titel auch präsent in den Shows sind. Und das sind sie ja derzeit noch. Und das finde ich im Vergleich zu früher, wo ein Brock Lesnar ja den Belt quasi mit sich spazieren getragen hat, ist jetzt eben was ganz anderes. Ne? Und du hast Goldberg angesprochen, aber auch gleich noch eine Frage zu. Derzeit, finde ich, macht man das sowohl bei WWE als auch bei AEW gut. Wir haben gerade einen Chris Jericho angesprochen. Mal ehrlich, der muss nicht mit dem Learning Tree da irgendwie rumhängen, sondern da geht es halt auch darum, dass er, glaube ich, auf der einen Seite Spaß dran hat, auf der anderen Seite aber auch als Mentor und als jemand da fungiert, der wirklich auch den jungen Leuten ein bisschen Guidance geben kann. Und was ich gerade noch erwähnen wollte mit Bron Breakker, habe ich ganz vergessen. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass Triple H quasi Paul Heyman auf Bron Breakker angesetzt hat, um mit dem zu arbeiten, was Promos angeht, was Character Work angeht und all das andere. Und auch was die Storyline-Verknüpfung angeht. Und ich glaube, Kai, das ist auch was, was man da gesehen hat. Und auch da wieder, Paul Heyman würde ich auch als Altsam tatsächlich mit dazu zählen. Vor der Kamera, aber vor allem ist der eben auch Backstage eine ganz wichtige Nummer. Und wenn du die Leute so einsetzt, derzeit kann ich da nicht so viel bemängeln. Ich warte drauf, bis Goldberg wieder da ist. Dann fange ich wieder an zu schimpfen und da habe ich nämlich echt ein bisschen Angst vor. Weil wir hatten hier die Frage vom, ich glaube, es war vom Tankaluga, ich muss sie gerade finden. Wo war die denn? Da ging es nämlich dann darum, es war gar nicht vom Tankaluga, jetzt finde ich es nicht mehr. Egal. Es ging auf jeden Fall darum, wie man hier bei WrestleMania den Kampf zwischen Jey Uso und Gunther präsentieren könnte. Und da wurde gemutmaßt, dass man noch hier Goldberg eingreifen lassen könnte. Und das würde dann dazu führen, dass quasi Gunther den Titel verliert und Jey Uso den Titel gewinnt. Und Gunther könnte danach dann quasi in die Geschichte mit Goldberg einsteigen, Kai.
Es war vom Flamodinho über YouTube.
Ah, okay,
der hat das gefragt.
Sorry.
Ich verstehe den Ansatz und es ist auch sinnig und damit könnte man auch viel erklären. Aber ist ja auch immer alles noch subjektiv. Habe ich gar keinen Bock drauf.
Ich auch nicht.
Weil ich brauche da auch einen Goldberg nicht drin. Dann steht da so Jey Uso irgendwie blöd daneben und dann hat er zwar gewonnen, aber nur wegen Goldberg. Im Endeffekt, dann steht er da und dann sind alle Amiiten und dann ist so, okay, cool, dann juckt's auch in dem Moment irgendwie keinen. Aber, was wir auch gesagt haben, so ein bisschen das Ding hinter dieser Storyline ist ja dieser Redemption-Arc von einem Jey Uso. Ich wurde immer platt gehauen, ich werde jetzt auch bei Raw immer platt gehauen und dann überwinde ich dieses Hindernis irgendwie und hab dann entsprechend meine Erlösung. So ein Redemption-Arc macht keinen Sinn, wenn du dort nicht selbst schaffst. Und deswegen brauche ich da jetzt Goldberg nicht. Klar kann man sagen, okay, das Ergebnis zählt irgendwie und er hat es trotzdem dann geschafft, was er vorher nie geschafft hat. Aber nee.
Ich glaube auch, dass es hier weder Jey Uso was bringt, noch Gunther was bringt in diesem Zusammenhang. Und obendrein hast du ja gar nicht so eine richtige starke Story-Verknüpfung. Wir sprechen alle mal darüber, Gunther gegen Goldberg, ob es das dann wirklich geben wird. Aufgrund dieser Promo, die wir bei Bad Blood, meine ich war es, letztes Jahr gehabt haben.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit zurückgegriffen ist. Ich glaube eher, das wird dann darauf hinauslaufen, dass vielleicht Gunther irgendwann sagen wird, hier, nachdem er Titel verloren hat, ich will mein Rematch haben und ich will es jetzt. Und dann kommt Goldberg raus. Und dann hast du den Überraschungseffekt, du hast automatisch Gunther aus dem Titelgeschehen raus, Jey Uso kann einen anderen Weg gehen, Goldberg kriegt seinen großen Auftritt und ich kann mir sogar vorstellen, dass bestens Saudi-Arabien bekommen werden übrigens. Ja. Weil, ey, Money.
Yes.
Und das wäre so mein Ansatz quasi. Lass Gunther erstmal den Titel verlieren, lass ihn danach den nervigen Heel sein, der sich wieder positionieren möchte und dann schickt Goldberg raus und dann kriegt er von mir aus sein Match. Dann lass aber bitte Gunther gewinnen. Auch da Einsatz von Allstars. Und dann sind wir alle glücklich. Hoffentlich.
Ja.
Der Flamur Dino hat auch noch gefragt, bekommt Rey Mysterio eigentlich auch eine Farewell-Tour wie John Cena und auch mit Titelgewinn?
Ich glaube nicht. Also, weil wir hatten das ja schon bei mehreren gesehen, bei mehreren Legenden oder Hall of Famern. Also, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir wirklich sowas als Farewell-Tour angekündigt haben und sagt, okay, das ist jetzt noch das eine Jahr John Cena und dann ist vorbei. Ich glaube, wir kriegen sowas in dem Ausmaß bei einem Rey Mysterio nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er nochmal irgendwie einen Titel, also den großen Titel gewinnt.
Nee, da ist er leider auch ein bisschen zu, also tatsächlich ist, finde ich, der Rey Mysterio dafür ein bisschen zu präsent im WWE-Programm gewesen, auch zuletzt. Bei John Cena funktioniert das jetzt, weil er sich die letzten Jahre natürlich auch so rar gemacht hat und dadurch eine Attraktion geworden ist, ähnlich wie es damals beim CM Punk gewesen ist, als er zurückgekommen ist. Und in Rey Mysterio hat jetzt zuletzt nicht die allergrößte Rolle gespielt. Der war, klar, LWO, die Fehde mit Dom, alles gut und schön. Aber mehr ist es halt nicht. Er ist halt momentan mit Kader, kann der von mir aus noch mal Tag-Titles gewinnen oder von mir aus auch mal US-Title oder irgendwas. Von mir aus. Aber große Titel geschehen, da gehört er nicht mehr hin. Bin ich jetzt ganz, ganz streng. Auch wenn ich Ray mag, der das auch
hier. Ja, natürlich.
Quasi die gesamte Wrestling-Zeit fast begleitet hat und so ein bisschen der erste große Lucha Libre-Star gewesen ist, den man da gesehen hat damals.
Übrigens, da fällt mir ein, ist jetzt gar keine Frage, aber weil ich es gerade einschmeißen kann. Hier letztes Mal, als ich bei Mania war, war ja Rey Mysterio in die Hall of Fame, ne? Mhm. War ja nach SmackDown. Und jetzt ist die Hall of Fame nicht mehr nach SmackDown. Die ist jetzt davon abgekapselt und in einem eigenen Ding, um da mal ein bisschen Tickets zu verkaufen. Aber
hab ich gesehen, ja.
Da gehe ich nicht hin, weil es mir egal ist.
Ja, das finde ich auch echt dumm. Also vor allem dann auch noch, werden doch wohl auch relativ hohe Ticketpreise aufgerufen, oder? Ich habe nur gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, hier $225 für letzte Reihe bei der Hall of Fame, da habe ich keine Lust drauf.
Junge, lass mal bitte. Also, nee.
Insofern, naja. Der Ultimate Warrior hatte auch gefragt, ist Sting eigentlich der einzige Wrestler, der ein geplantes Karriereende inklusive Match hatte? Stand Januar 2025, HBK war es ja mal, Ric Flair auch, sonst fällt mir da keiner ein.
Ric Flair hatte das, wir hatten ja Ric Flairs Last Match, ne? Und das ist aktuell noch sein letztes Match gewesen.
Ja, das stimmt. In Japan haben wir das relativ häufig gehabt, dass da Wrestler wirklich ihre letzten Matches auch dann durchgezogen haben. Da haben wir übrigens auch gerade eine Farewell-Tour mit Hiroshi Tanahashi natürlich. Aber jetzt im WWE-AEW-Kosmos...
Kurt Angle gegen Baron Corbin.
Oh Gott, ja.
War auch sein letztes Match, war auch so geplant. Ja, Batista gegen Triple H.
Ja, obwohl war das nicht so... Aber das war nicht Batistas offizielles letztes Match, sondern das ist dann quasi im Nachgang hat Batista gesagt, das ist mein letztes Match. Oder?
War das nicht so dieses, wenn ich verliere, darf ich nicht mehr catchen oder so?
Muss ich nochmal gucken.
Okay.
Überfragst du mich. Aber es gab's auch noch ein paar Mal mehr. Aber tatsächlich, Kurt Angle ist ein trauriges, aber wahrscheinlich richtiges Beispiel für diesen Punkt.
Ja. Ric Flair ist auch ein richtiges Beispiel.
Ah, come on.
Das ist aktuell noch ein Fakt.
Ja. Mal gucken, wie lange dieser Fakt noch bestehen wird. Aber ist es wirklich das letzte Match, wenn du schon 5 letzte Matches hattest?
Ja, aber das ist ja aktuell sein letztes Match gewesen. Ja. Und er hat gesagt, das ist mein letztes Match.
Ja. Na gut, ich lass mich von dir überzeugen. Ganz Unrecht hast du ja nicht. Wir hatten noch eine Frage zu, genau, der Showstopper hatte noch gefragt, hier, wo wir schon bei den alten Leuten sind. Denkt ihr, wenn Vince McMahon damals nicht so einen Aufstieg mit der WWE, also mit der WWF damals gehabt hätte, dass wir heute immer noch die Territories hätten oder wie würde die Wrestling-Landschaft dann heute eventuell aussehen? Auch das ist fast schon ein Thema für einen Was-wäre-wenn-Podcast, ne?
Aber auch da, Globalisierung steht und fällt nicht mit Vince McMahon, ne? Also, dann hätte das ein anderer gemacht. Das sage ich jetzt mal ganz stumpf. Das hätte es natürlich gegeben. Ob und wie, weiß man nicht. Aber, wie gesagt, also Vince McMahon ist jetzt nicht der einzige Geschäftsmann auf der Welt.
Nee, hätte es vielleicht ein bisschen länger gedauert? Ja. Hätte es jemand anders gemacht? Garantiert auch. Und hätten wir heute noch die Territories? Nee.
Also, das ist ja allein technisch. Guck halt in jeden Bereich, den es gibt, ne? Also jetzt egal. So, du hast auf einmal dann ein Amazon hast du da und dann hast du irgendwie Zoom oder du hast Microsoft Teams. Also es gibt halt immer eine große Sache, die Sachen bündelt und sich rauskristallisiert, ne? Das hast du bei allen möglichen Sachen. Und das wirst du dann auch entsprechend beim Entertainment-Catch haben.
Ja, und genauso werden auch damals die Territories, das war ja fast so ein Gentleman's Agreement, ne? Aber irgendwann, alle Gentleman's Agreement brechen irgendwann auf, weil Geld.
Business.
Schon wieder. Ne? Und dann, wenn die Möglichkeiten leichter gewesen sind, also man hat ja damals wirklich auch Hürden durchbrochen, das muss man ja sagen, und hat auch sehr viel schmutzige Tricks dabei angewendet. Ne? Aber sobald diese Hürden auch ein bisschen kleiner werden und da vor allem auch Sachen Technik kleiner werden, ne, mit Kabel, Satellit und alles Mögliche, jetzt dann Streaming, dann kannst du diesen Anspruch, dass du nur in deinem Territory produzierst, kannst du halt nicht mehr halten. Und das macht einfach Sinn, wenn du höhere Gewinnmargen erzielen möchtest, dass du dann auch aus deinem Markt rausgehst und dann immer weiter wächst. Macht das als Start quasi Sinn? Ja, aber irgendwann musst du halt da raus, und das ist einfache Marktwirtschaft, ne? Wenn du ein Produkt erstmal platzierst, machst du vielleicht erstmal lokal, dann suchst du dir einen Vertrieb aus, der es vielleicht landesweit macht, und wenn das dann da immer noch so gut funktioniert, dann machst du es international. Genauso wird es auch bei Wrestling funktionieren. Deswegen, man kann Vince McMahon da viel zuschreiben, und sicherlich war er da jemand, der Grenzen durchbrochen hat, aber Territories hätten wir nicht mehr. Ich glaube, wir hätten ein ähnliches Bild, wie es heute ist. Die Frage ist halt eben, welche Promotions wären da an der Spitze? Ne? Wenn es die WWF in der Größenordnung nicht gegeben hätte, hätte es die WCW dann gegeben, hätte die NWA vielleicht länger überlebt. Das ist eine Frage, wie gesagt, ich glaube, Markus hat das auch auf seinem Was-wäre-wenn-Stapel. Da kann man, glaube ich, eine ganze Podcast-Episode von machen, um das durchzuspielen quasi. Hätten wir AEW dann? Vielleicht wird die WCW noch leben, wenn die WWF nicht so stark gewesen wäre. Schwierige Kiste. Machen wir weiter. Der Niro hat gefragt, wie findet ihr die aktuelle Tag-Team-Division bei WWE, egal ob Männer oder Frauen? Findet ihr, dass es so viele Teams gibt und zu wenig Stories für die vorhandenen Teams gemacht werden?
Ja, also gerade zum letzten. Ja, es werden zu wenig Stories gemacht. Auch gerade als du so die Gegner aufgezählt hast für die Hardy Boys, dachte ich so, ja, okay, irgendwie schon cool, auch DIY, yo, stabil, pretty deadly, unsere Jungs, aber die Tag Team Division wird wirklich viel zu stiefmütterlich behandelt, ne? Und dann kann auch noch ein Triple H 10-mal geschockt sein, dass DIY beim Rumble keine geile Reaktion bekommt, wo ich mir so denke, das schon auch mit deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie diese Reaktion bekommen, ne? Weil dann nur wundern, warum das nicht so ist. Mann, guck doch mal SmackDown. Also so, da hast du deine Erklärung. Also ja, ich finde, da wird auf jeden Fall viel zu wenig gemacht. Und falls du mal irgendwas machst, fokussierst du dich auf zwei Tag-Teams, das erzählst du dann 2 Monate und dann ist wieder alles andere drumherum egal. Also das ist, das ist schwach.
Ja, bin ich bei dir. Ich finde, es ist besser geworden im Vergleich zu vor einigen Jahren, aber nichtsdestotrotz, es ist noch nicht längst auf dem Niveau, was eigentlich das Personal hergibt. Und das steht und fällt natürlich mit dem Machen von großen Stars, und die, wie entstehen große Stars, gerade bei WWE, natürlich mit Stories und Charakteren und Charakterarbeit macht man zu wenig. Bei den Frauen, das ist ja noch viel schlimmer als bei den Männern, ja, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, sicher, da wollen wir gar nicht von anfangen. Also, da gibt's ja gefühlt nicht mal Tag-Teams, ne? Da wird ja wirklich seit Jahren einfach nur gewürfelt.
Ja, du schmeißt sie dann zusammen und manche funktionieren dann zusammen und manche funktionieren dann halt eben nicht zusammen. Und die wenigen Tag-Teams, die du hast, ja, schöne Grüße an die Unholy Union zum Beispiel, da sagt man dann auch irgendwann so, ja, okay, adios. Nee, das ist halt irgendwie das große Problem. Und wenn du eine Tag-Team-Division haben möchtest, dann musst du auch Geschichten dafür haben. Aber es war eben schon über einen Großteil der WWE-Geschichte so. WWE war immer eher darauf ausgelegt, dass man Singles-Wrestler pusht. Wir hatten Ausnahmen, natürlich, ne, die goldene Ära-Attitude und so mit den Hardys und Dudleys, Edge und Christian. Aber auch da sind ja große Singles-Stars raus vorgegangen. Ne, mit dem Jeff Hardy, mit dem man es probiert hat, mit dem Edge, mit dem Christian. Ja. It is what it is. Kann man da mehr draus machen, auf jeden Fall. Bin ich komplett dabei. Dann noch Frage vom Ultimate Warrior. Titeljäger, also Stichwort Titeljäger. Es gibt ja oft das Syndrom, dass der ehemalige Titeljäger nach erfolgreichem Titelrun so schnell abkühlt, weil die Story zu Ende ist. Warum dreht man nicht das Ganze um und positioniert gleich den nächsten Jäger um den Titel, statt den aktuellen Titelträger erstmal hängen zu lassen, Kai?
Also ja, das Problem ist ja trotzdem, dass man dann sagt, dann würden sich die Leute ja trotzdem auf den nächsten Jäger fokussieren und nicht mehr auf den, der gerade seine Story beendet hat. Und dann ist man ja, dann ist ja derjenige, der seinen Titel gewonnen hat, ja trotzdem langweilig in Anführungsstrichen, weil du dich ja dann auch an dem nächsten irgendwie abarbeiten willst, ne, sagst, okay, jetzt verfolgen wir den, wie der seinen Titel holen möchte, dann sagen wir jetzt, ne, um Namen zu nennen, so nach dem Motto, sagen wir, Cody gewinnt seinen Titel, alles cool, und danach sagen wir, oh, jetzt wollen wir aber Sami Zayn sehen, dann achten ja trotzdem alle auf Sami Zayn und nicht auf Cody Rhodes. Also von daher, das ist einfach das ewige Problem, wie bei allen Sachen, wie bei Serien, wie bei Filmen, wenn du ein großes Finale hast, dann so, ne, du, es fällt danach immer ab, so Infinity War, Endgame, so egal welche Sachen du halt hast, ne, wenn du diesen einen großen Moment hast, auf den ganz lange hingearbeitet wird, so, was soll dann passieren? Dann ist Euphorie, dann ist alles heftig, ne, klar fällt es danach irgendwie ab, also deswegen, damit löst du das Problem nicht, weil dann würden wir sagen, oh, Cody, so geil, hat seine Story gefinisht, und danach würden wir trotzdem sagen, oh, Cody, irgendwie langweilig, aber Sami Zayn, jetzt haben wir, also, ne, das löst das Problem ja nicht.
Nee, ich finde, man hat es zuletzt gerade bei WWE stärker versucht in der Hinsicht, dass man schon im Vorfeld versucht hat, Leute aufzubauen, die sagen, hey, ich will auch ein Belt haben. Also dass mehr das Storybuilding so mehrgleisig fährt. Und dadurch kannst du quasi ein bisschen an so lose Fäden anknüpfen und kannst dann dadurch das reinbringen, ohne dass du eben das Problem hast, was du gerade angesprochen hast, dass quasi der Jäger dann schon wieder im Fokus ist. Und obendrein, Problem ist ja sehr oft auch, dass der Titelgewinn eines Babyfaces, wie wir es jetzt bei Cody gehabt haben, danach eben sehr natürlich in ein Loch führt, weil damit endet quasi die Geschichte. Und da muss man erstmal wieder eine neue Bedrohung quasi aufbauen. Und du hast gerade vielleicht mit dem MCU angesprochen, neue Bedrohung wieder aufzubauen, ist mitunter ganz schön schwierig.
Ja, stimmt.
Also, und ja.
Und man muss ja auch sagen, jetzt gerade auch vielleicht in der aktuellen WWE ist auch so ein bisschen dieses Problem, so, warum kommt halt John Cena auf 17, also jetzt 16, bald vielleicht 17, World Title Reigns, weil er den Belt auch nicht 300 Tage gehalten hat, ne? Also, ich weiß auch, diese 434 Tage von Punk, das war ja so aus der Reihe. Deswegen war es ja auch so heftig, ne? Also, wie viele Regentschaften hattest du? Das war zwar nicht heiße Kartoffel, aber auch so, ein Randy und ein Cena haben super viele Title Reigns, einfach weil die sich teilweise alle 3 Monate abgewechselt haben, ne? Und das hast du jetzt ja natürlich auch nicht mehr. Und deswegen sprechen wir auch ganz häufig heutzutage immer mehr so von, ja, das ist ein Übergangsgegner. Ja, Cody verliert ja nicht sein Belt an XY. Ne? Also deswegen wirst du auch heutzutage, oder wenn wir dann irgendwann mal in 10, 20 Jahren zurückschauen, werden wir sagen, Mann, guck mal, ein Cody, der hat vielleicht nur 4 Title Reigns, aber mit diesen 4 ist der 500 Tage länger Champion als John Cena oder sowas. Ne? Weil das viel mehr ist als damals.
Ja, oder eben, guckt ja einen Roman Reigns an, oder jetzt auch einen Gunther, der jetzt auch oder, schon...
Genau.
Ja.
Und das merken wir immer mehr, dass diese Title Reigns deutlich länger werden, was halt auch Probleme mit sich bringt natürlich, was aber auch dazu führen kann, dass du eben Momente kreierst, dass dann dieser Titel dann irgendwann mal wechselt, aber du hast halt auch weniger so dieses, oh, jetzt wird's aber spannend hin und her, weil natürlich verlieren Fäden automatisch an Spannung, wenn du direkt von Anfang an sagst, ja, der gewinnt ja eh nicht.
Ja, ich finde es ganz spannend, ich schaue gerade hier so ein bisschen in diese Liste rein von John Cena, weil selbst ich habe nicht alle Titelregentschaften von John Cena und deren Dauer im Kopf. Längste Titelregentschaft war immerhin 380 Tage, das war damals 2006, 2007, da hat er dann den Titel damals von Edge geholt, die World
Heavyweight Rumble?
Nee, das war bei Unforgiven damals, das war bei dieses Tables, Ladders and Chairs Match und danach hatte sich den... Aber da waren auch schon Titelregentschaften dabei, die halt nur 2-3 Wochen gehalten haben. Ne? Also das kommt halt auch noch mit dazu. Ja. Und das ist halt genau der Punkt, den wir da eben haben. Machen wir weiter hier in dem Fragenkatalog. Wir haben noch so ein paar NXT-Fragen. Zum einen der Jona Gröth gefragt, in welchem NXT-Talent, hier einen Mann und eine Frau, welches aktuell unter dem Radar ist, also das ist die Betonung, seht ihr Potenzial in den nächsten 1-2 Jahren den Sprung in den Hauptkader zu schaffen?
Was ist unter dem Radar, ne?
Ja, ich fange jetzt nicht an mit, wer ist letztens verpflichtet worden und wen findet er irgendwie cool, sondern schon die Leute, die in den Hauptshows sind, aber jetzt vielleicht nicht gerade den Belt haben.
Ja, also ich glaube, da ist bei den Frauen mit einer der Hauptnamen Sol Ruka, würde ich sagen. Wen hast du bei den Frauen?
Ich glaube auch, dass ein Jada Parker auf lange Sicht eine große Rolle spielen wird. Das macht man ja jetzt schon. Bei den Männern, ich bleib halt dabei. Ich finde Javon Evans nach wie vor sehr gut. Ich glaube, dass wir mit Ethan Page jemanden haben werden, der wird im Main Roster aufblühen nochmal, noch viel stärker. Aber der war natürlich auch schon jetzt NXT-Champion. und ist jetzt nicht mal so der unterm Radarflieger. Ja. Das sind so die ersten Namen, die mir da so in den Kopf schießen quasi.
Ja, also Sprünge in den Hauptkader schaffen ist, also habe ich auch Namen. Das Blöde ist, ich habe die direkt so im Kopf mit, ja, die sind halt da, um dann kurz krass da zu sein und danach gehen sie so ein bisschen unter. Das wären halt wirklich auch Javon Evans, aber leider auch ein Wes Lee. Weil ich sehe das alles so in Richtung Carmelo Hayes. Weil Carmelo Hayes hat von diesen drei Leuten noch irgendwie das meiste Charisma am Mikrofon. Klar, Javon Evans hat so dieses, oh, okay, Face cool oder so, ne? Aber die sehe ich dann trotzdem alle leider untergehen und nicht, weil ich das möchte, sondern wenn ich mir so die WWE anschaue.
Ja. Ich bin da gespannt drauf. Ich glaube, dass man mit dem, also man sieht es jetzt schon, die Story mit Ethan Page hat super gut funktioniert. Also die zieht bei mir auf jeden Fall. Ich finde, der hat halt irgendwas Besonderes. Und der lernt noch, das wissen wir auch. Und deswegen sollte er auch noch ein, zwei Jahre bei NXT bleiben und dann noch ein bisschen die Geschichten durcherzählen. Na klar, dass jetzt ein Trick Williams irgendwann ins Main Roster kommen wird. Und
der ist, also Trick Williams auch ist jetzt nicht unterm Radar.
Nee, nicht wirklich, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber ich hoffe einfach auch, und das zeigt ja auch zumindest so die letzte Geschichte so ein bisschen, dass man eben auch mit den NXT Call-Ups in Zukunft ein bisschen mehr anstellen oder mehr anstellt, als man das teilweise dann eben auch gemacht hat. Aber es ist halt eben auch so, du weißt, Lee sehe ich wirklich auch als jemanden, der wird ein Problem haben, wenn er da ins Main Roster kommt. Also das, ich sehe da nicht die große Zukunft von einem Wesley. Der ist ein talentierter Typ, zweifellos. Dem fehlt aber ein bisschen Größe. Das ist auch so blöd, es irgendwie klingt, so oberflächlich es klingt, aber dem fehlt ein bisschen an Größe. Dem fehlt auch ein bisschen was an Ausstrahlung. Wer für den kleinen Teich reicht das bei NXT? Für den großen Teich? Glaube ich das nicht. Stell den neben den Drew McIntyre oder so, ne? Oder den CM Punk oder den Roman Reigns. Das reicht nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier für die ihn so weit gehen wird. Ich guck gerade, was haben wir denn noch hier an schönen WWE-Fragen? Big Gold Belt beantworten wir gleich, hast du eh keine Ahnung von. Schaust du eigentlich LFG?
Kann man das schauen bei uns?
Naja, man kann es über Umwege schauen.
Ja, dann nicht.
Über VPN oder ich habe mir letztens eine Episode bei Dailymotion angeschaut.
Ja, weil ich guck schon One Piece über Umwege und selbst das nervt mich. Ich bin wirklich, also ich bin an diesem Punkt, wo ich sage, ich zahle auch einen Zehner, aber mach es doch einfach angenehm, dass ich jetzt nicht irgendwie mein Handy spiegeln muss auf dem Bildschirm und ich will auch nicht wie der letzte Mensch ohne Freunde, also so wie Olaf, irgendwie Sachen auf meinem PC gucken. Ich will Sachen zusammen mit meiner Frau, was Olaf ja nicht weiß, ist ja nicht verheiratet, auf dem Sofa gucken. Also wirklich, ich habe zu sowas wirklich keinen Nerv, ne? Also, und dann auch wirklich Sachen, weil diese ganzen Trailer, ich finde das super interessant. Aber lass es mich doch normal schauen können.
Ja. Also ich hab's mir angeschaut, mir gefällt sowas gut. Ich finde auch, weil das ja auch so ein bisschen der Punkt der Frage gewesen ist, ob das irgendwie dem Wrestling schadet, weil das ja schon sehr hinter die Kulissen geht und so. Nee. Die Zeiten sind vorbei.
Ich finde auch, dass, also, gerade durch dieses, ich sag's provokant, dieses Kayfabe ist tot, ne, wirken dann Momente, die wir jetzt mittlerweile sehr selten haben, die dann aber Kayfabe sind, nochmal viel krasser, weil alles direkt immer so ist, ist es ein Shoot, ist es kein Shoot? Also von daher, ich finde, man hat da aus der Not so ein bisschen eine Tugend gemacht.
Inzwischen sind wir alle alt genug, und erfahren genug, um das zu wissen. Und ich finde es auch gut, dass WWE da gar kein Hehl mehr draus macht. Das hat ja auch Triple H auf der Pressekonferenz damals beim Netflix-Start gesagt, so, ja, wir machen Entertainment, wir spielen das hier nicht vor oder sonst irgendwas, ne, sondern es ist Entertainment. Ja, wir haben auch sogar mal Begriffe wie Shoot und Heel und Face benutzt, haben wir früher nicht gemacht. So. Aber wen soll man denn heutzutage noch vorgaukeln, dass das da echt ist, in Anführungsstrichen. Ne? Dass das jetzt, Cody Rhodes und The Rock, die hassen sich wirklich. Vielleicht mögen die sich nicht, ne? Aber die sind Profis genug, dass sie wissen, dass sie Geld miteinander verdienen können. Ne? Insofern, es ist halt Kayfabe ist dead. Und seid froh über die Kayfabe-Momente, die es dann immer wieder gibt. Und lasst euch vor allem nicht zu sehr spoilern. Das ist auch was ganz Wichtiges, glaube ich, an dem Punkt. Weil hier, wir hatten auch die Frage zu den Pressekonferenzen, hatte auch der Flamordinho gefragt, wie die Pressekonferenzen bei WWE funktionieren. So, sind die geskriptet? So, nee, die Fragen von den Journalistinnen und Journalisten, die da sind, die sind nicht geskriptet. Teilweise, ich kenne das ja aus den Interviews, die ich mal gemacht habe, teilweise bekommt man gesagt, pass auf, bitte sag, sprich nicht das an, bitte sprich nicht das an. Wer aber zum Beispiel die Pressekonferenz beim Bash in Berlin gesehen hat, Markus war da, da gab es keine Vorgaben, ne? Insofern, nee, aber womit man halt immer wieder bei Interviews und auch bei Pressekonferenzen rechnen muss, ist, dass die Wrestler dann auch im Charakter auftauchen, ne?
Ja.
Und das ist mir ja auch zum Beispiel mit Solo Sikoa passiert, wo ich gesagt habe, machst du ein Interview mit Solo Sikoa, gibt's einen Schnipsel unter anderem bei den Shorts bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und Jacob Fatu war auch noch mit dabei. Und ich denke so, ach cool, Jacob Fatu Interview, ne, super rare und so, ne, machst du. Ja, da waren die aber komplett im Gimmick. Also es war der Bloodline Solo Sikoa und der I love you Solo Jacob Fatu, der nur im Hintergrund stand und so gemacht hat. Und das hat man mir vorher nicht gesagt. Und dann stehst du halt da, wie so ein Ochs vom Berg. Und, musst halt dann die Antworten nehmen, die du bekommst auf deine Fragen im Endeffekt. Und das heißt, man ist dann ein bisschen Teil dieses Theaters, in Anführungsstrichen, was dann eben Wrestling eben auch ist. Nur mal so als kleiner Background-Geschichte hier.
Und manchmal kommen so tolle Momente raus, wie Jey Uso und Cody Rhodes die Tag Team Champions waren.
Ja, also auch da wieder, ne, der beste oder der schlimmste Wrestler-Kayfabe-Moment war, auch das ist jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, aber es ist schon so lange her, ich glaube, das ist okay. War damals noch bei der WXW, wo ich die Conversations für die WXW gemacht habe, und dann kamen die Kollegen auf mich zu und haben gesagt, Olaf, mach bitte einen mit Ilja Dragunov. Das war gerade die Zeit, wo Ilja Dragunov aus diesem stummes russischer Zerstörer-Gimmick zu einer Persönlichkeit herangezogen worden ist. Und dann kam ich da an, hab mir alle möglichen Fragen zurechtgelegt, und dann war das so ein Semi-Kayfabe-Ding. Das heißt, Ilja hat mit so ein bisschen russischen Akzent gesprochen, hat auch teilweise Background-Story von seinem Charakter mit in das ganze Ding verwoben. Und auch da, man hat es mir vorher nicht gesagt. Und dann stehst du halt da auf einmal, okay, ich muss jetzt hier gerade mitspielen. Und das ist immer eben das Schwierige an solchen Geschichten dann. Und ich finde so Kayfabe-Interviews, wenn man es nicht weiß, immer unangenehm. Weil du auch nicht willst, dass du quasi diese Barriere durchbrichst als Außenstehender. Also zumindest ich habe diesen Anspruch an mich, dass ich will den nicht doof aussehen lassen, weil der seine Rolle spielt, und ich will da auch nicht wie der Klugscheißer wirken oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist halt dann mal ein bisschen problematisch. Der Tangaluga hat nochmal eine Ergänzungsfrage zum Thema Randy Orton gestellt, nämlich warum Randy Orton bei WrestleMania seit Ewigkeiten immer nur in Midcard-Matches steht. Also perfekter Körper, beliebtester Finisher aller Zeiten, geiler Song, gut am Mike und im Ring. Was fehlt Randy Orton?
Da sind andere Leute, die aktuell diese Plätze besser besetzen. Also Randy Orton hat jetzt ja auch, also ist ja irgendwie im Vergleich zu den Allstars immer noch jung, muss man sagen, aber ist halt trotzdem auch schon alt, weil wie alt ist der jetzt auch irgendwie Mitte 40, ne?
Ich glaube, Randy Orton ist ziemlich so alt wie ich glaube, der müsste auch 44, 43, ja. 44, 45 sein.
Ja, also ich meine, so, er ist jetzt nicht so diese 47er-Riege, da ist er jetzt noch so 3 Jahre jünger, glaube ich, aber auch da, also es wird jetzt ja auch, wenn wir jetzt mal alle in uns gehen, ne, es wird ja keine Ausrast, wenn wir sagen, Mann, Randy Orton kriegt jetzt nochmal einen World-Title-Run. Dann würde ich dann ja sagen, Junge, geil. Oder Randy Orton ist im Mania Main Event. Boah, dafür fliege ich jetzt aber über den Globus.
Ja.
Wenn man jetzt mal ehrlich ist, machst du es für einen Punk, machst du es für einen Roman. Du machst es auch eher für einen Cody. Ne? Und du machst es auch eher für einen Cena zum Beispiel. Und deswegen ist der Platz anders und besser besetzt, meiner Meinung nach.
Es ist ja auch immer so eine Frage, ist jetzt ein groß aufgebautes Midcard-Match oder ein groß aufgebauter Opener zum Beispiel auch, eine andere Fehde bei WrestleMania, ist das jetzt wirklich schon so ein Downgrade? Muss man jetzt versuchen, einen Randy Orton auf Teufel komm raus in den Main-Event zu pushen, damit er halt da steht? Der hat ja auch seine großen Matches bei WrestleMania gehabt, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Und die großen Fehden vor allem auch. Ich glaube, es ist halt immer auch eine Tugend für Talent, dass sie eben auch bei solchen Shows eben auch den großen Midcard-Matches bestreiten können, weil auch die Midcard gehört ja dazu im Endeffekt, ne? Die gehört auch dazu und ist ein Seller, ja.
Ja, genau, und Randy Orton ist auch ein bisschen mittlerweile auch mehr so Teil der Attraktion und nicht mehr so der Typ an sich, weil guck mal, wie oft der jetzt ausgefallen ist in den letzten 3 Jahren, ne?
Das kommt halt auch noch mit dazu, ne? Wenn du mal schaust, welche Matches der jetzt zuletzt bestritten hat, dann eben auch, keine Ahnung, WrestleMania 33 gegen Bray Wyatt zum Beispiel, das war jetzt nicht der Hammer. WrestleMania 25, da war er gegen Triple H, da war es Main Event, das war aber grauenvoll. Gegen
und Kane. Auch, das ist ja 17 Jahre her.
Ja, ja, gegen Kane. Wir hatten es noch gegen Edge, das Last Man Standing Match bei der Corona WrestleMania, mit der Legacy gegeneinander. Also, da muss man sich dann halt schon überlegen, in welche Richtung man gehen möchte. Und wenn man sich jetzt fragt, der war ja auch auf dem WrestleMania Main Event. WrestleMania 30 war auch mit dabei, mit Daniel Bryan und Batista.
Ja? Stimmt.
Da waren schon einige große Dinge dabei, die auch storyrelevant gewesen sind. Ja? Oder titelrelevant eben auch. Ja, aber ich glaube halt eben auch, das Ding ist, ein Randy Orton, der ist halt eben auch auf eine gewisse Art und Weise flexibel und den kannst du halt, je nachdem, was gerade notwendig ist, mal in die Midcard stecken, den kannst du auch mal schnell im Main Event pushen, wenn es Not, wenn Not am Mann ist oder wenn es die Story hergibt. Der kann auch mal im Opener stehen, das tut ihm nicht weh. Das, es geht nicht nur darum, im Main Event zu stehen, ne? Sondern es geht auch darum, wie du präsentiert wirst und wie abwechslungsreich und variabel du auch da eben sein kannst. Der Ultimate Warrior fragt noch, gibt es eine glaubwürdige Art und Weise, einen Frauenstable zu etablieren, der auch gegen die Männer vorgeht? Also eine Art NWO, New Women's Order oder so. Keine Ahnung, bei AEW zum Beispiel mit Britt Baker als Anführerin. Glaube ich jetzt nicht, aber ist eine ältere Frage. Aber Kai, glaubst du im Grunde, ob das hier funktionieren würde, Frauenstable gegen Männer?
Also es steht und fällt dir alles immer mit der Sache, wie du es präsentierst. Ne? Also klar würdest du irgendwie sagen, okay, Rhea Ripley ist jetzt on top of the world und vermutet andere Typen, kannst du es sicherlich irgendwie machen. Mein Problem ist eher, ich persönlich habe immer Probleme mit Intergender Wrestling, weil ich das irgendwie immer doof finde. Das kannst du mit anderthalb Frauen aus dem Roster machen und mit dem Rest dann halt nicht und danach sieht's blöd aus. Deswegen würde ich da jetzt erstmal sagen, nee. Außerdem auch da wieder heutzutage Social Media, dann hast du irgendwie einen Frauenstable, da muss ich dann irgendwann gewehrt werden und dann hast du die Clips, die auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen auch funny viral gehen, hast dann aber trotzdem Clips, die vielleicht auch einfach Typen Weiber vermoppen. Macht auch keinen Sinn, wenn so Werbefreundlichkeit etc., ne?
Ja, ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, so ein aggressives Thema. Man muss dazu sagen, aber die NWO hat damals keine Frauen verprügelt, zum Beispiel. Das ist ja ohnehin so ein Ding, was wir eher selten haben. Ich bin auch da kein Freund von, sind wir seit jeher einer Meinung, ich mag Intergender Wrestling nur dann, wenn es innerhalb der Storylines Sinn macht. Bei Dom gegen Rhea zum Beispiel hat's Sinn gemacht oder hätte Sinn gemacht. Auch in anderen Punkten macht sowas Sinn. Aber ich brauche das nicht ständig, weil irgendwann ist dieses Motiv auserzählt. Wir haben es damals auch gesehen mit World's Cutest Tag Team gegen die Young Bucks. Zum Beispiel hat super funktioniert mit Candice LeRae damals auf dem Indie-Bereich. Kann funktionieren, mit bestimmten Talenten auch. Mit China hat man zum Beispiel auch gesehen und so weiter und so fort. Muss man nicht drüber reden. Aber dauerhaft brauche ich das nicht. Deswegen finde ich die grundsätzliche Frage erstmal, kann man nicht vielleicht auch irgendwie mal ein vernünftiges Frauenstable überhaupt etablieren?
Wollte ich auch gerade sagen. Das ist nicht so zusammengewürfelt, dass da Sonya Deville und keine Ahnung was ist und das keinen interessiert. Außer Olf, der sagt, die haben im Rumble eine überragende Geschichte gehabt.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur, dass sie da auf einmal eine Geschichte bekommen haben.
Dass sie auf einmal da waren für ungefähr zwei Teilnehmer. aber ja, das ist halt auch eigentlich das, was ich sagen wollte. Vielleicht macht es auch Sinn zu sagen, wir haben generell erstmal ein Frauenstable, was funktioniert. Und was nicht nur ist, ja, die drei sind jetzt zusammen, weil darum. Also, ja. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
Weißt du noch damals Team Bad?
Jo. Und weißt du noch irgendwie das andere Team, was dann irgendwie so einen Namen hatte, wie irgendwie so eine Porno irgendwas? Dieses Team mit, weiß ich gar nicht, wie hieß? Die hatten, der wurde dann so nach einer Woche sofort geändert.
Ja, das war, ach, ich weiß es auch nicht mehr.
Dingers,
was? Page, mit Page und Co.
Page und Charlotte oder nee, Page und.
Page, Becky und Charlotte, oder?
Irgendwie sowas, ne? Und dann hat man danach gegoogelt und war so, oh, da kommt ja gar kein Catchen.
Nee, das war damals, PCB? Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwie so, oder war es erst das nach von sie umbenannt? Ja, also ja, da hat man ja versucht, Stables aufzubauen und auch das war nur dieses, wir machen irgendwie Stables und schmeißen die zusammen, das hat gar keinen Sinn.
Ja, ich weiß nur, auch da ist mir letztens auf Facebook oder irgendwas, ist mir so ein Entrance von den dreien in den Timeline gespült worden. Und du hast halt gemerkt, die machen alle ihre Bewegungen, aber sind gar kein Team, sondern alles komplett durcheinander. Deswegen musst du halt da gucken, warum funktionieren Stables? Weil die im Idealfall eine gemeinsames Motto haben, also eine Motivation haben, weil die gemeinsame Gear haben, und also Gear im Sinne von Ausrüstung und Look und so, gemeinsames Team und dann im besten Fall auch noch wirklich eine Bedrohung für den Rest des Rosters dastehen oder zumindest für eine andere Gruppierung, dass du gleich zwei davon hast. Aber einfach nur, dass die jetzt da zusammenstecken, klappt halt auch nicht so recht. Gehen wir nochmal hier ein paar weitere Fragen zu AEW durch. Zum Beispiel hat der Ultimate Warrior gefragt, braucht AEW ein eigenes Royal Rumble Match? Es gibt ja schon Casino Gauntlet Matches, aber die unterscheiden sich ja größtenteils vom Rumble Prinzip. Kai, braucht man sowas? Und kann man den Rumble abändern, sodass es nicht wie eine Kopie wirkt?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja gar nicht, wie das so copyright-mäßig ist. Ich sag mal, also jede Indie-Promotion macht ja irgendwie ihre Rumbles, ne? Aber ich glaube auch da ist ein bisschen, wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja. Die nennen es einfach anders.
Ich weiß jetzt nicht, ob man da seitens WWE irgendwie anders vorgehen würde, wenn es jetzt AEW machen würde. Keine Ahnung. Ich persönlich bin jetzt auch nicht so ein Fan von diesem Casino-Gauntlet-Ding. Also ich finde diese Regelung einfach blöd. Aber gut, ich bin halt auch mit dem Rumble aufgewachsen, ne? Und in meinem Kopf ist der Rumble dann von der Auslegung, von der Regeln her perfekt. Und alles andere ist dann so ein bisschen darunter. Ja, also klar würde ich einen Rumble besser finden.
Nee, bin ich tatsächlich sehr konträrer Meinung, weil ich finde, wenn du eine Alternative sein willst, dann musst du nicht alles nachmachen. Und deswegen, ich mag die Casino-Gauntlet-Matches. Ich finde, das passt auch zu dem alten Motto von AEW damals, wie es begründet worden ist, diese ganze Casino-Geschichte. Haben wir schon bei Double or Nothing gehabt. Generell haben wir diese Thematik, Wortlaut, All-In, All-Out, bla, immer wieder. Ich mag die Matches. Mit den entsprechenden Teilnehmern sind die auch meistens sehr, sehr gut. Ich sehe keine Begründung darin, warum man jetzt auf einmal bei AEW einen Rumble kopieren sollte, sondern versuch lieber was Eigenes zu machen. Wir haben es bei TNA zum Beispiel gesehen, wo wir Ultimate X-Matches gehabt haben und andere X-Matches natürlich auch noch mit dabei. Du kannst nicht immer alles kopieren. Also Indie-Promotions, klar, warum nicht machen Rumble? Also wir sehen es bei der WXW zum Beispiel, Shortcut to the Top. Ist immer lustig. Ist immer lustig, kann man nichts gegen sagen, aber man sagt immer, ist es halt ein Rumble.
Ja.
Und das Dümmste, wenn du halt eben ein Mitbewerber von einem großen Gegner bist, ist halt, wenn Leute sagen, ach guck mal, das ist wie bei den anderen.
Das stimmt.
Das ist ja genauso, wie wir das auch schon mal bei der Präsentation schon mal angesprochen haben. Wenn jetzt AEW plötzlich sich sehr stark an die WWE-Präsentation anpassen würde, wäre das auch nicht gut, sondern man muss versuchen, seinen eigenen Stil zu fahren. Und deswegen. Der Tangaluga hat gefragt, wie erkennt man, wer der bessere Wrestler, also auf die In-Ring-Arbeit bezogen ist? Auf was genau muss man da achten? Ja gut, zwischen Rookies und Veteranen ist es noch leicht zu unterscheiden, aber wie ist zum Beispiel, wenn wir Shawn Michaels und Triple H im Ring zusammen haben?
Also auch da natürlich noch ein bisschen dieses, was ist besser? Also manche Sachen, das ist jetzt ja kein Statistiksport wie Fußball, wo du sagst, okay, der bringt mehr Pässe an Mann oder sowas, ne? Oder der macht mehr große Chancen rein. Da schwingt natürlich auch immer ein bisschen Subjektivität mit. Also, was mag man? Zum Beispiel würde Olf sagen, oh, guck mal, wenn jetzt jemand da so ganz methodischen Körper abarbeitet, das ist für mich der bessere Wrestler. Dann sage ich, boah, das ist schon aber langweilig. Ich finde es irgendwie cool, wenn er andere Sachen kann, wenn er irgendwie spektakuläre Aktionen auch teilweise zeigt.
Einfach
aber
Canadian Destroyer. Ja, einfach immer Canadian Destroyer.
Einfach nur das und Sling Blade. Ja, ich hasse übrigens die Sling Blade. Also, das ist natürlich da schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn man es jetzt wirklich versucht, auf gewisse rein faktische Sachen runterzubrechen, würde ich vielleicht Sachen bewerten wie ist das Selling? Wie ist die Positionierung im Ring bei verschiedenen Aktionen? Wie flüssig ist das alles? Also, ne, was wir ja häufig ansprechen, so dieses, da ist so dieses eine Sekunde zu lang, man wusste nicht genau, wie man stehen sollte. Ach, der ist aber irgendwie doof gefallen beim Finisher, das sah aber schlecht aus. Dann noch, wie werden die eigenen Aktionen durchgebracht? Also, hau da jetzt 8 Meter daneben oder sowas? Oder sieht's dann doch gut aus? Ich glaube, das wären dann ja eher so faktische Sachen, an denen man es festmachen könnte, oder?
Das sind einige Punkte, glaube ich, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Ne? Gerade die, ich finde, sehr oft machen es halt die Kleinigkeiten aus. Ne? Du hast gerade Positioning angesprochen. Wie bewegen sich die Leute im Ring? Wie sorgen die dafür, dass sie in der richtigen Position auch sind? oft sind es sehr viele Details, an denen man das erkennt. Und zum Beispiel, weil hier Triple H und Shawn Michaels angesprochen worden sind, sind wrestlerisch zwei vollkommen verschiedene Typen natürlich. Ne? Oder würde ich beide aber als hervorragende Wrestler bezeichnen wollen. Und dann bist du wenn du in den Regionen bist, dann ist es super schwer, natürlich dann noch Nuancen zu finden, wo die sich unterscheiden. Ne? Nur weil jetzt der Triple H kein Flying Elbow oder ein Moonsault nach draußen springt, ist er kein schlechterer Wrestler als ein Shawn Michaels. Sondern ich finde zum Beispiel, was ein Shawn Michaels sehr viel besser konnte als ein Triple H, so als ein Beispiel. Shawn Michaels konnte besser sellen und die Gefühle den Zuschauern übertragen im Vergleich zum Triple H. Lag natürlich auch ein bisschen an der Statur oder auch am Look. Trotzdem war Shawn Michaels immer jemand für mich, der die Geschichten zum Beispiel durch seine Mimik, durch seine Augen besser erzählen konnte, als ein Triple H das konnte. Auch das, finde ich, gehört halt eben dazu, weil Wrestling ist halt mehr als nur Moves, sondern Wrestling ist halt eben auch ja, so eine Art Performance einfach. Ne? Und das sind, glaube ich, einige Punkte, die man hiermit anführen kann. Und der Tangeluga hat auch eine Frage gestellt, da habe ich gedacht, das bist du. Langweilen euch manchmal auch bei guten Matches die Anfangsphasen? Man weiß halt, dass das meistens keine Relevanz hat. Ich spule mittlerweile gerne mal weit vor. Wrestling könnte noch so viel geiler sein, wenn jeder Pin das Ende sein könnte und nicht nur in 95% der Fälle der Finisher.
Ich verstehe es auf jeden Fall, aber unter uns beiden jetzt, und ich meine jetzt nicht dich und mich, sondern unter Tangaluga und mir, ist auch ein bisschen TikTok hier, ne, wenn man mal ehrlich ist. weil auch da, das ist so eine Aussage, man sagt so, ja, wenn jetzt das Ende wäre, jetzt stell mal vor, also so, ey, warum bin ich denn kein UFC-Fan? Ja, weil ich keinen Bock habe auf ein 2-Minuten-Ding. So, man, ich will doch gucken, dass da irgendwie was passiert, dass da so ein bisschen Action drin ist, ne? So, stell dir mal vor, ich fliege jetzt zu WrestleMania Main Event, Cody kämpft gegen Cena und nach 1:30 ist das Ding durch und die sagen, alles klar, schöne Rückfahrt. So, da habe ich doch keinen Bock drauf. Also, von daher ist das schon richtig so. Ich weiß natürlich, was du meinst und die Sache ist halt auch, manchmal ist irgendwas Zeitspiel oder macht irgendwas auch Sinn? Also so, machen sie da jetzt irgendwas draus und nach dem Motto, okay, jetzt am Anfang, dann ist irgendwie der Fuß ein bisschen platt und dann ganz am Ende kann er irgendwas nicht machen, weil der Fuß ja schon platt war vom Anfang. Oder ist es so dieses, ich hau mir dreimal gegen das Knie und jetzt kann ich wieder? Also so in einem perfekten, genau, den Cody ins Gesicht Boxer, so in einem perfekten Wrestling-Match haben ja Aktionen, die am Anfang stattfinden, auch Sinn noch für am Ende. Also du sagst, okay, am Anfang allein so Sachen wie, die gehen jetzt volle Pulle rein oder sowas. Oder die tasten sich zum Beispiel ab, die kontern sich aus, weil die kennen sich schon. Sowas halt irgendwie, ne?
Ja, da bin ich grundsätzlich eigentlich bei dir. Aber man muss aber auch nicht vergessen, dass natürlich ein Wrestling-Match auch eine Geschichte erzählen muss. Und eine Geschichte impliziert auch, dass man halt so einen kleinen Aufbau in Richtung dieser Geschichte hat, ne? Sonst geht halt der rote Faden. Du guckst dir auch bei Filmen nicht nur das Ende an. Oder liest vom Buch nicht nur die letzten 20 Seiten, sondern da geht es ja dann auch darum, dass man da in eine andere Richtung geht. So, wir haben noch jede Menge Fragen hier auf Halde, auch da wieder, wir bewahren die auf. Wir haben aber gerade festgestellt, dass wir beide ein bisschen terminliche Probleme haben, deswegen packe ich mal hier noch so ein paar persönliche Fragen an uns beide hier rein und erstmal fange ich an mit der Frage vom Flamodinho. Der hat mich gefragt, wann macht ihr wieder einen Podcast zu dritt oder zu viert wie früher? Vermisse David und Chris, so hätte man mehr Meinungen und wäre interessanter, mal mehrere Podcaster mit an Bord zu holen. Tja, Kai, wir werden dann langsam alt, oder? Wir haben
mal das Bad gemacht.
Stimmt.
als shameless Plug für unsere Supporter-Plattform. Da haben David, Chris und ich zu dritt noch das Bad gemacht.
Das
Aber
stimmt.
Auch da hat man gemerkt, es ist einfach schwierig, zu dritt Termine zu finden mittlerweile. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, weil Chris muss halt recht lange arbeiten meistens, ne? Und dann ist es halt irgendwie so spät, dass er dann entweder sagt, du jetzt noch um 19 Uhr zu podcasten, ist auch anstrengend. Dann gibt's aber auch so Sachen wie bei der WWE, wo man sagt, ja gut, ich muss halt schon aktuell sein natürlich. Also haben wir jetzt so eine Review zum Cena Heel Turn bei Chamber, kannst du nicht erst am Dienstag bringen? Und all solche Punkte, oder?
Ja, also wir machen Headlock jetzt inzwischen wir gehen jetzt ins 9. Jahr. Ne, wir gehen jetzt ins 10. Jahr tatsächlich. Also wir haben nach WrestleMania 32 angefangen, wir sind jetzt bei WrestleMania 41. Nächstes Jahr haben wir 10-Jähriges. Und man muss eben auch sagen, nicht nur das Wrestling hat sich in den vergangenen 9 Jahren verändert, auch wir haben uns in den vergangenen Jahren geändert. Ne? Guck mal, Kai, der war noch grün und der war noch ganz frisch, als er hier mit dazugekommen ist. Den habe ich hier großgezogen mit. Der war mein,
jetzt bin ich besser als ihr alle, mit Abstand.
Der war mein erster Ziehsohn quasi. nein, es ist einfach so.
Mach Platz, Mika.
Es ist ganz einfach so. Mit 3 Leuten ist es wirklich schwierig, sich regelmäßig zusammenzufinden. Am Anfang war das einfacher. Da hatten wir alle noch nicht so ganz so viel Verantwortung und haben uns auch einfach die Zeit da nehmen können. Inzwischen ist es schwieriger, wie du schon gesagt hast, ne? Weil wir haben mehrere Leute, die reguläre feste Jobs haben, quasi 9-to-5-Jobs, ne? Wo man dann erst bis um 6 frühestens anfangen kann zu podcasten. Bei mir ist es so, ich podcaste nicht gern ab 6, weil das bedeutet, dass ich quasi keine Zeit mehr mit meinem Sohn verbringen kann. Ich würde den auch ganz gerne mal zwischendurch ins Bett bringen zum Beispiel und mit dem zu Abend essen. Bei dem Takt, den wir zwischen bei Headlock drauf haben, mit, ich sag mal, zwischen drei und fünf Podcasts die Woche, auch das ist ein Unterschied zu früher, ist das wirklich eine Herausforderung. Shaggy zum Beispiel kann abends gar nicht. Da kannst du probieren, was du willst. Den kriegst du halt gar nicht abends. Den erwische ich immer freitags um 9 oder montags um 9. Was auch nur, also morgens, was auch nur deswegen geht, weil ich Freelancer bin. Und deswegen muss man immer gucken, wie man das schieben kann. Dreier-Podcast, Vierer-Podcast haben wir, glaube ich, super selten gemacht. Ich glaube, ein, zwei Mal oder so. Ne?
Ja, dann wird's auch chaotisch.
Ja, das war wild. Aber haben wir ganz selten gemacht. Wird's immer mal wieder geben, wenn sich das ergibt. So ist es ja nicht. Ne? Wir fragen ja dann. Aber es hat sich einfach rauskristallisiert, dass von der Orga her ist es einfach viel einfacher, das mit zu zweit zu machen. Und ansonsten könnte man diesen Takt gar nicht aufrechterhalten. Weil wir wollen auch nicht, ich habe gerade gesagt, 3 bis 5 Podcasts die Woche. Wenn wir jetzt 3 bis 5 Podcasts mit 3 Mann die Woche machen würden, ich glaube, dann würden wir alle nicht mal aus dem Podcasten rauskommen. Das ist so schon manchmal ziemlich viel.
Das stimmt.
Der Le Repiz fragt, erinnere mich noch dran, dass David und Kai sich oft neckisch gezankt haben bei dem Podcast. Mich würde interessieren, ob ihr das konsequent fortführt oder ob das mit dem Ausbleiben der gemeinsamen Cast aufgehört hat.
Ich glaube, David, so lange macht man nur Holzbart, ne? Wirklich konsequent, wirklich nur draufgehauen. Bis er wieder erstmal so ein Jahr keinen Bock mehr hat auf mich.
Aber Kai, das hängt ja auch einfach damit zusammen, auch da, wir verändern uns. David schaut mittlerweile sehr, sehr gerne AEW und schaut ein bisschen weniger WWE, wo er auch gesagt hat, er ist immer bei allem am Ball quasi, also er verfolgt das nach wie vor, aber oft auch dann ein bisschen später und so weiter und so fort. Zum Beispiel David wird wahrscheinlich auch wieder bei WrestleMania bei dem Podcast mit dabei sein. Du, Kai, bist inzwischen auf genau der anderen Seite, dass du AEW auch noch verfolgst, aber einer von den Leuten bist, die mit mir hier WWE covern.
Ja, genau.
Also, und es ist nichts persönlich zwischen euch, sagen wir es mal so.
Noch nicht. Aber ne, aber es ist natürlich auch jetzt hier bei AEW und einfach auch Teil des Magazins.
Ja.
Ne? Aber ich verfolge es ganz klar anders als WWE, ne? Wo ich bei WWE bin. Oh geil, ich bin jetzt richtig gehypt, sofort. Ich will auch so emotional wissen, was passiert. Ist es bei AEW auch wie so dieses hier halt am Ball bleiben, ne? So ein bisschen wie bei David, nur umgekehrt.
Ja, es ist auch genauso, wie ja der Holge Maus hat gefragt, schaust du noch deutschen Catch? Ist auch deutlich weniger geworden als in deiner Anfangsphase, wo du ja wirklich WXW Ultra gewesen bist.
Ja, auch da muss man ganz klar sagen, Ticketpreise auch so ein bisschen, ne? Wenn ich jetzt sage, man jetzt so ein Wochenende Karat mit Ticket und mit Getränken und mit Hotel und sowas, wenn man das noch dazu nimmt, ja, dafür kann ich dann teilweise auch einfach einen vernünftigen Kurzurlaub machen. Ne? Und gepaart mit zurückgehender Qualität ist ja einfach ein Fakt. Muss man dann auch sagen, also du warst jetzt ja auch nicht da, zum Beispiel beim Karat, obwohl du überlegt hattest. Sowas hat ja auch seine Gründe. Und ich sag mal, klar, auch wenn man sagt, man ist privat eingespannt.
Ich bin dann einfach alt.
Ja, aber da kann man sagen, okay, vielleicht mache ich noch einen Tag. Aber wenn du eingespannt bist und dann nicht zu 100% motiviert bist, dann fällt's hinten über.
Ja, so war es halt bei mir im Endeffekt auch, ne? Also ich heirate jetzt diese Woche, es war noch letzte Woche viel Arbeit zu tun und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, das sind knapp für mich auch 100 Kilometer Anfahrt, also ich bin auch immer weiter weg von Oberhausen gezogen und da waren halt dann irgendwann so viele kleine Hürden, dass ich gesagt habe, nee, ich schaue mir das jetzt an. Ich habe es mir dann auch angeschaut über Triller, aber ja, ich war halt nicht vor Ort. Ich find's schade, weil ich eigentlich immer da Spaß dran habe. Aber ich merke dann auch, dass man hier und da einfach mal sich überlegen muss, was kannst du gerade in dein Privatleben einbinden sozusagen. Und ich verfolge die WXW nach wie vor. Ich schaue mir die Shows aber jetzt halt weniger live an, sondern dann halt eben über die entsprechenden Videokanäle und bleib darüber halt eben am Ball. Und ich habe auch das Karat verfolgt und darüber mehr im Magazin. Und dann habt ihr Oliver Klee noch gefragt, ob Olaf nicht mal Lust hätte, beim Kollegen Tobias Enke von Spotfight zu Besuch zu sein. Und da sage ich grundsätzlich never say never, aber ich war selbst bei auch anderen schönen Podcasts noch nicht zu Gast, bei anderen schönen Wrestling-Podcasts, die es in Deutschland gibt, einfach weil ich zu wenig Zeit habe. Ich bin damit beschäftigt, Headlock zu produzieren und auf Kurs zu halten und zu organisieren. Und da habe ich relativ wenig Zeit, um einfach noch bei anderen Podcasts zu Gast zu sein. Und das hat nicht nur da die Bewandtnis, es hat nichts gegen Tobi oder irgendjemand anders, sondern es ist einfach ein Zeitfaktor. Darf nicht vergessen, ich mache auch noch den Gaming-Bereich. Ich war jetzt bei Gamers Global zu Gast zum Beispiel, habe über Civilization gesprochen. Kommentiere auch Videos und solche Sachen für die Kollegen von Games.ch und Gamers Global. Also ich rede genug und aber wie gesagt, never say never, es ist nichts Persönliches in irgendeiner Art und Weise, aber es ist die Zeit und das ist halt meistens so der springende Punkt, dass man sich anschauen muss, wie man bestimmte Dinge noch mit in sein Portfolio mit reinbekommt und mit seinen Zeitplan mit reinbekommt. So, Kai, sind wir durch? Außer du willst noch eine Frage unbedingt beantworten.
Sind wir durch? Ich muss nämlich gleich meinen Stuhl in Empfang nehmen.
Gut, dass du nicht gesagt hast, ich muss gleich meinen Stuhl in Empfang nehmen. Das wäre nämlich ziemlich eklig.
Den muss ich aus Empfang nehmen.
Sehr gut. Dann sind wir an der Stelle durch. Ich gehe jetzt meinen Hochzeitsanzug abholen. Und damit ihr es auch wisst, warum wir jetzt hier so einen rüden Cut setzen. Nächste Woche, Sonntag, geht es dann hier weiter mit dem nächsten Podcast. Das Thema steht noch nicht fest. Aber ihr könnt euch doch verlassen, dass es dann hier was zu hören gibt. Und bis dahin natürlich kommende Woche das Magazin wieder am Start. Wir haben Monday Night Watch wieder am Start. Es gibt wieder ein Watch Along. Und natürlich jetzt hört mal die ganzen anderen Podcasts noch nach. Ne? AW Revolution, hört mal rein. WWE 2K, hört mal rein. Ab die Post. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.